Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Moin Moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager der Aramea Asset Management AG. Aramea ist eine unabhängige Investmentboutique mit ca. 3,5 Milliarden Euro Assets under Management. Ich persönlich darf mich dabei vor allen Dingen auf den Bereich Fixed Income konzentrieren und dort ganz besonders mit Nachrang- und Hybridanleihen beschäftigen.
Und wir wollen heute über Banken sprechen, und zwar Investments in Banken. Die Aktien der Banken, die will ja seit einer Zeit keiner mehr anfassen. Okay, ganz so ist es nicht, aber auch nicht wirklich falsch, wenn man das so sagt. Und darum geht es bei Ihnen auch gar nicht, denn Ihr Spezialgebiet, Sie hatten es gerade gesagt, ist ja Fixed Income, also Anleihen. Wie anders ist es denn, wenn man über Bankenaktien oder Bankenanleihen spricht?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, denn auch wenn ich mich mit den Kollegen auf der Aktienseite unterhalte, dann raufen die sich natürlich die Haare, wenn es um Anlagen in vor allen Dingen europäische Banken geht. In den USA sieht es ja noch etwas anders aus. In Europa ist es tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Regulatorik nach der Finanzkrise ganz stark eingegriffen hat und dazu geführt hat, dass Banken immer mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Das ist ganz, ganz positiv aus anleihegläubiger Sicht, weil die Institute damit stabiler werden. Allerdings geht das Ganze natürlich zu Kosten der Rentabilität. Und das ist etwas, was natürlich für die Aktionäre nicht allzu erfreulich ist. Also positiv für Anleihegläubiger, eher negativ für Aktionäre.
Ihr Spezialgebiet sind Nachranganleihen, das hatten Sie gerade auch schon angesprochen. Ist das dann eben im Bankenbereich auch das Mittel Ihrer Wahl?
Ganz genau, so ist es. Also da sehen wir eben ganz, ganz spannende Opportunitäten. Während das auf der Aktienseite eher schwierig ist, spielt uns da die Regulatorik sogar in die Karten. Und das ist für uns in der Finanzbranche natürlich mit dem Stichwort Regulatorik nicht immer ganz einfach. Aber hier in diesem Fall können wir dem Ganzen mal ein Schnippchen schlagen und das für unsere Investoren ausnutzen. Wie funktioniert das? Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Die Regulatorik sorgt dafür, dass Banken immer mehr Eigenkapital vorhalten müssen, die Bilanzen also stabiler werden und damit auch unsere Investition in Anleihen, ganz besonders in Nachranganleihen, stabiler wird. Hinzu kommt, dass die Regulatorik eben nach der Finanzkrise unter anderem mit Basel III gesagt hat, ihr sollt euch bitte neu aufstellen, eure Bilanzstrukturen neu strukturieren, und da gibt es eben sogenannte Übergangsperioden, dass Nachranganleihen alten Formates, ich sage mal überspitzt vor Krisennachranganleihen, dann eben wegfallen und aus den Bilanzen verschwinden sollen. Und genau diese Anleihen investieren wir, weil wir da eben sehr schöne marktunabhängige und gleichzeitig stabiler werdende Investitionen finden können.
Jetzt haben Sie einige wichtige Buzzwords schon genannt, Regulatorik, Basel III und ähnliche Dinge. So ein Buzzword habe ich noch, das man ganz häufig gehört hat und vielleicht gar nicht genau weiß, was es heißt. Sie hatten gesagt, manche Dinge sollen aus den Bilanzen verschwinden. Da denke ich vor allen Dingen an diese sogenannten faulen Kredite, hat man immer wieder gehört. Was ist das eigentlich genau und wie steht es denn darum?
Ja, und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Zum einen soll die Eigenkapitalausstattung steigen, zu Lasten der Rentabilität. Zum anderen soll aber vor allem die Bilanzqualität gesteigert werden. Das ist ein Thema, dem sich die Regulatorik aus Brüssel herauskommt, jetzt in Zukunft annehmen wird. Sehr, sehr viele Banken, vor allem in der Südperipherie, haben noch große Anteile sogenannter fauler Kredite, wie Sie es gesagt haben, auf den Bilanzen. Was ist ein fauler Kredit? Ein fauler Kredit ist ein Kredit, den eine Privatperson oder in der Regel ein Unternehmen bei einer Bank hat und der seit mindestens 90 Tagen nicht mehr bedient wird. Das heißt also, die Bank droht, diesen Kredit abschreiben zu müssen. Und von diesen faulen Krediten haben vor allem den Banken in Griechenland, aber beispielsweise auch in Portugal, noch sehr viele auf der Bilanz. Das sind also Verlustgeschäfte. Und da sieht es in Kernländern Europas wie Deutschland, Frankreich, Benelux oder auch Skandinavien schon sehr, sehr gut aus. In der Südperipherie gibt es da eben noch ganz viel Aufholbedarf und da müssen die Banken ihre Hausaufgaben eben noch machen, um die Bilanzqualitäten, unter anderem nach Lesart der faulen Kredite, der sogenannten Non-Performing Loans, an denen die Banken nichts verdienen, sondern sogar Verluste machen, zu restrukturieren und sich stabiler aufzustellen.
Auch Sie müssen Ihre Hausaufgaben sehr gut machen. Sie haben mir mal in der Vergangenheit gesagt, dass gerade Ihr Job sehr gut gemacht werden muss, um herauszufinden, welche Emittenten besonders gut aufgestellt sind. Dass es besonders wichtig ist, dass die Emittenten eben gut aufgestellt sind. Ja, ich habe mich gefragt, sind Sie das denn? Sie haben jetzt ja gerade einige Szenarien beschrieben, die gar nicht unbedingt so gut klingen.
So ist es, ganz genau. Und da müssen wir eben ganz, ganz spezifisch hinschauen, in welche Emittenten wir da gehen. Und Nachrang- und Hybridanleihen am Kapitalmarkt sind, das muss man fairerweise sagen, eine dynamische Rentenklasse. Und in dieser dynamischen Rentenklasse möchten wir uns eben eher konservativ aufstellen. Was meine ich mit konservativ? Mit konservativ meine ich, dass wir gerne in stabile Emittenten gehen, wie eine BNP Paribas als Universalbank aus Frankreich. Wir mögen niederländische Banken, wir mögen skandinavische Banken sehr, sehr gern. Die haben eine hohe Eigenkapitalausstattung, die verdienen trotz der niedrigen Hochzinsphase einigermaßen Geld und die haben vor allem eine sehr, sehr hohe Bilanzqualität. Länder in der Südperipherie wie Griechenland und Portugal meiden wir weiterhin vollständig. Vielleicht eine kleine Anekdote, wir hatten neulich eine griechische Bank hier bei uns im Büro zu Gast, die hat dann skizziert, dass sie ihre faulen Kredite, die wir schon besprochen haben, von 35% auf 32% reduzieren konnte. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung, aber trotz dessen ist noch jeder dritte Kredit dort ein fauler Kredit. Das sind Investitionen, die wir ganz, ganz stark meiden wollen, denn wenn es irgendwann am Bankenmarkt mal unruhiger werden sollte, dann hat man dort natürlich ganz, ganz schnell große Probleme.
Sie sagen jetzt, der Bankenmarkt, das greife ich einfach mal auf und nehme das auch mal im Generellen. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich über Deutschland und Europa gesprochen. Wie ist es denn im Vergleich zu den USA? Wir wissen ja, dass die US-Banken viel besser aus der Krise gekommen sind und eben jetzt schon wieder sehr profitabel sind. Die sind über den Berg, kann man sagen. Auch die Aktien sind ja für viele Anleger wieder attraktiv. Was für einen Vergleich würden Sie ziehen zwischen den USA und Europa?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Die US-Banken, da haben Sie absolut recht, sind viel, viel stabiler aufgestellt und verdienen auch, anders als hier in Europa, schon wieder sehr, sehr ordentlich Geld. Die Hintergründe sind eigentlich sehr, sehr einfach. Nach der Finanzkrise hat man sich in den USA gesagt, alles klar, Mund abputzen, die Banken einmal neu durchkapitalisieren und dann ging es einfach gesagt, heiter weiter. Die Banken verdienen dort wirklich ordentlich Geld und nutzen diese viel, viel schnellere Neuaufstellung nach der Finanzkrise auch dazu, um den europäischen großen Banken so ein wenig den Rang abzulaufen. Wenn wir uns beispielsweise die drei US-Banken, JP Morgan, Goldman Sachs oder Morgan Stanley anschauen, diese brauchen mittlerweile nicht einmal mehr 2 Quartale, um nach Lesart der Marktkapitalisierung beispielsweise die ehemals weltweit wichtige Bank, die Deutsche Bank, zu übernehmen. Und das ist eben ganz, ganz spannend. Die Amerikaner haben sich schnell neu aufgeschnellt und wieder Gas gegeben. Und hier in Europa hat das etwas länger gedauert. Wir müssen natürlich immer erst die einzelnen Mitgliedstaaten befragen. Dann wird in Brüssel neu diskutiert und das kostet Zeit. Und auch heutzutage hat eine Deutsche Bank, aber ja auch eine Commerzbank als die beiden größten Privathäuser Deutschlands, immer noch sehr, sehr viel mit sich selbst zu tun. Und diese andauernde Restrukturierung nutzen eben ausländische Institute, um den Banken hier auch den Rang abzulaufen. Bestes Beispiel ist JP Morgan, die jetzt auch versuchen wollen, im deutschen Firmenkundengeschäft anzugreifen.
Also klingt eigentlich ganz gut für US-Verhältnisse. Gibt es denn da auch sowas wie Nachranganleihen, beziehungsweise kann man auch in die US-Banken mit Nachranganleihen investieren? Wie sieht es da aus?
Gibt es auch, ganz genau, und die schauen wir uns auch sehr, sehr eng an. Das sind dann häufig Nachranganleihen oder eben sogenannte Preferred Shares, die wir dort investieren können. Das große Problem für uns als Fondsmanager ist allerdings, dass wir natürlich unsere Währungen vollständig absichern. Ich muss offen und ehrlich gestehen, von Währungsbewegungen habe ich sehr, sehr wenig Ahnung, weswegen wir als Euro-Investoren uns nahezu vollständig absichern. Wenn ich mir jetzt US-Anleihen von Banken anschaue und dagegen den Hedge, also die Absicherungskosten, halte, dann liege ich bei circa über 2%. Wenn ich das von der US-Dollar-Kurve abziehe, lande ich häufig unter der Euro-Kurve und dann ist es nicht mehr ganz so attraktiv per se, aufgrund der genannten Faktoren mit der hohen Bilanzqualität und vor allen Dingen den wiederkehrenden Gewinn bei US-Banken würden wir gerne mehr machen und sobald die Absicherungskosten etwas niedriger werden, ist das sicherlich eine Quote, die wir auch hochfahren würden.
Aus den USA haben wir ja gerade auch wieder Notenbankthemen gehört. Spielt das eigentlich bei Ihnen eine Rolle? Welche Auswirkungen hat es, was die Notenbanken, im Speziellen war es ja gerade die Federal Reserve aus den USA, aber auch die EZB steht angeblich schon in den Startlöchern. Welche Auswirkungen hat es, was die Notenbanken da treiben?
Ja, ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Das ist ja an dem Tag der Entscheidung direkt so ein ganz klein bisschen verpufft, was die Fed dort gemacht hat. Gestern hat sich dann positiv ausgewirkt. Für uns, und das ist ganz, ganz spannend, im Nachranganleihemarkt vor allen Dingen, ist das nicht ganz so essentiell wie für den gesamten Markt. Denn Nachranganleihen haben eben Renditekomponente ganz anderer Natur sind als Zinsänderungsrisiken. Da sind ewig laufende Anleihen dabei. Wir haben das Nachrangrisiko. Wir haben ganz besondere Prospektstudien, die wir durchführen müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich persönlich eine Signalwirkung, dass die Fed und dann vielleicht auch die EZB relativ schnell Gewehr bei Fuß steht, um dort aktiv zu werden. Nichtsdestotrotz muss man vielleicht auch kritisch auf der anderen Seite anmerken, dass es nicht unbedingt das Mandat der Notenbanken ist, die für Geldmarktstabilität sorgen sollen, bei jeder aufkommenden Krise direkt einzuschreiten mit weiteren Maßnahmen. Das darf man sicherlich auch durchaus kritisch betrachten, das Ganze.
Und die Krise jetzt, die trägt natürlich den Namen Corona. Da gab es eine echte Panik. Gerade bei solchen konservativen Investments, wie wir jetzt hier besprochen haben mit Nachranganleihen, da hat man ja eine starke Nachfrage gesehen, auch generell nach Anleihen, Bund Future und so weiter. Da sind ganz viele rein als ja eine Art sicheren Hafen oder als stabiles Investment. Haben Sie sowas eigentlich auch bemerkt bei Nachranganleihen? Also merken Sie Corona in Ihrer Art von Investment auch?
Also natürlich, wir schauen uns das ganz, ganz intensiv an und sehen natürlich die aufkeimende Volatilität und Hektik, die wir am Kapitalmarkt sehen, die wir häufig bei solchen Ereignissen haben, die den Markt da betreffen. Man muss gestehen, dass natürlich Nachrang- und Hybridanleihen im Rentenmarkt, wohlgemerkt, innerhalb dieses Segmentes ein etwas dynamischeres Segment sind. Und was wir deswegen ganz, ganz stark befolgen, ist, dass wir eben nicht in unsichere Emittenten gehen, die davon eher betroffen sind, sondern dass wir sagen, wir gehen in stabile Emittenten und lediglich in der Rangstruktur etwas weiter nach unten. Wir sehen natürlich die Volatilität, die auch Chancen kreiert, aus unserer Sicht zumindest. Allerdings werden wir nicht am Risikoprofil unserer Investitionen schrauben, sondern da weiter auf die stabilen Häuser, wie eben die genannte BNP Paribas, wie skandinavische Banken, wie auch Versicherungen wie die AXA oder Allianz setzen, wo wir auch weiter dann ruhig schlafen können.
Bleibt eigentlich nur noch die Anmerkung zu sagen, welcher Privatanleger das jetzt gerade hört und denkt, super, das mache ich auch. Das ist nicht einfach, beziehungsweise geht gar nicht. Können Sie das nochmal erläutern, Nachranganleihen für Privatinvestoren?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir eng verfolgen. Und zwar ist es so, dass Nachranganleihen in der Vergangenheit sehr, sehr häufig als sogenannte Tausenderstückelung begeben wurden. Also für den Retailmarkt, für den Privatanleger zugänglich waren. Das ist ein Thema, was die Regulatorik in Zukunft nicht mehr sehen möchte. Ein Grund dafür liegt unter anderem in Italien. Das ist vielleicht eine ganz spannende Anekdote, denn in Italien sind sehr, sehr viele private Altersvorsorgegelder in Nachranganleihen italienischer Banken investiert worden. Wenn man sich den italienischen Bankenmarkt anschaut, hat man gesehen, dass ganz, ganz viele Institute dort natürlich in große Probleme gekommen sind. Monte Paschi, die beiden Banken in Venedig, jüngst Banca Carige, die dann wiederum vom italienischen Bankenfonds gerettet werden mussten. Das hat man sich in Brüssel eigentlich anders überlegt, dass eben nicht mehr Steuergelder herangezogen werden, um Banken zu retten. Die Italiener scheren da einmal mehr ein bisschen aus. Ich denke, es wird von Brüssel im aktuellen Umfeld geduldet. Aber gerade diese Tatsache, dass Privatinvestoren in diese sehr, sehr komplexen Strukturen bei Nachranganleihen investiert haben und damit zum Teil auch auf die Schnute gefahren sind, ist der Fakt gefunden, warum man das in Zukunft vermeiden möchte. Nachranganleihen werden in der neuen Welt nur noch in 100 oder sogar 200.000 der Stückelung begeben und sind für den Privatinvestoren daher nicht mehr zugänglich.
Herr Mayer, vielen Dank für diesen Überblick.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.